Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 249. Michael Schulz, Emotionen sind die wahren Entscheider im Verkauf. Michael Schulz spricht über die Kraft emotionaler Nähe und Beziehung im Vertrieb. Ein Gespräch über Storytelling, Generation Z, empathische Führung und warum Authentizität das beste Verkaufswerkzeug ist. Ein Treppenlift als Möbelstück? Michael Schulz sagt, wie aus einem unsexy Produkt eine emotionale Erfolgsstory wird. Mit viel Herz, ehrlichen Geschichten und einem Hauch Selbstironie nimmt er uns mit auf seine Reise vom Direktvertrieb zur Bühne inklusive Segeljachten, Marathon und der Weisheit deutscher Rentner. Als erfahrener Keynote-Speaker und Verkaufsprofi zeigt er, wie echte Verbindung mit Kunden, insbesondere im sensiblen Markt der Treppenlifte, den Unterschied zum Erfolg ausmachen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Ein herzliches Willkommen wieder einmal zur Erfolg braucht Verantwortung. Das ist ein Podcast beim Gastredner. Und ich habe hier jetzt einen besonderen Gast. Und der hat den Treppenlift zu einem exklusiven Möbelstück avancieren lassen. Da kennt er sich super mit aus. Und vor allen Dingen, wie man Menschen diesen Treppenlift emotional nahebringen kann. Herzlich willkommen, Michael Schulz.
Vielen Dank, Udo. Schön, dass ich hier sein darf. Freue mich hier mit dir die nächste Stunde.
Die Opener-Frage wäre ja eigentlich, wenn man jemanden anspricht, hatten Sie auch schon mal einen Treppenlift?
Also ich glaube, ich kann dich beruhigen, Udo. Davon bist du noch ein ganzes Stück entfernt.
Ja, ich würde zunächst mal mit Gehhilfen anfangen, ist klar, ne?
Ja, das ist aber nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Also wenn schon,
Jetzt sind unsere Zuschauer, Zuhörer völlig verwirrt und sagt, was ist dieser Typ, was macht der überhaupt und so. Also ich kann meinen Tipp geben, Verkauf, das macht er und nicht kurzfristig, sondern der läuft länger mit dem Verkauf, weil er ja auch Marathon läuft. Also Verkauf langfristig, aber lieber Michael, machen wir es einfach doch ganz einfach. Bevor ich viel Blödsinn erzähle, sag doch mal, was machst du eigentlich so?
Tja, wenn ich das mal in einem Satz sagen könnte, dann wären wir schon ein bisschen weiter. Nein, ich habe tatsächlich verschiedene Standbeine und so Rollen in meiner beruflichen Welt. Ich komme eigentlich mal ursprünglich aus der Touristik und habe Schülersprachreisen verkauft. So, das war aber noch in den 90ern. Ne? Habe früher meine Ausbildung gemacht zum Marketing- und Kommunikationswert an der Norddeutschen Akademie. Wenn du allerdings Marketing in den 90ern mit heute vergleichst, ich glaube, da habe ich mehr so Steinzeit studiert aus heutiger Sicht. Ne? Ja, und irgendwann habe ich mich dann umorientiert, weil ich ein tolles Angebot von einem Treppenliftanbieter bekommen habe. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, das hat Zukunft. Und die hatten damals auch ein richtig cooles Package in dieser Jobanzeige stehen. Du fährst ein tolles Auto, du sollst im ersten Jahr diese Summe D-Mark verdienen, was damals für deutsche Jobanzeigen total unüblich war. Aber ich dachte, das klingt super, da bewirbst du dich. Und so bin ich zu dieser Treppenlift-Firma gekommen und mittlerweile sind das 28 Jahre. Ich habe doch die ersten Jahre richtig schön Direktvertrieb gemacht. Man muss sich das wirklich so vorstellen, bei Oma und Opa am Küchentisch Treppenlifte verkauft. Die Firma wuchs, die Firma gedeiht. Und schnell wurden ja Führungshierarchien dann auch nötig einzuziehen. Und so bin ich 2001 dann auch in die Führung gegangen und habe dort bis heute verschiedenste Führungsjobs inne, bin auch immer noch da. Aber natürlich so nach einem Vierteljahrhundert in einer Firma, wo du auch zufrieden bist, wo du ein tolles Standing hast, wo du erfolgreich bist, wo du Ideen einbringen kannst, fragst du dich dort trotzdem noch mal irgendwann, ja, was gibt es denn eigentlich noch außerhalb dieser Bubble? So, und ich stand in der Firma immer auf Bühnen und habe gesagt, Mensch, das könntest du eigentlich mal ein bisschen professionalisieren. Habe dann vor einigen Jahren eine Speaker-Ausbildung gemacht und bin dann auch seit einigen Jahren als Keynote-Speaker für Verkauf und für Leadership unterwegs. Und um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen, habe ich auch noch ein Studium gemacht zum systemischen Coach um dort auch so meine Trainingskills zu verbessern. Das habe ich an der European Business School in Wiesbaden gemacht. Da bin ich im hohen Alter von über 50 tatsächlich nochmal zur Uni gegangen, aber nicht nur zur Uni, sondern auch in die Uni rein. So, und das sind so meine verschiedenen Rollen und meine verschiedenen Standbeine, die ich heute
Es ist
habe.
ja unglaublich, du bist ja ein Multitalent. Und ich fange mal nochmal an bei den Treppenliften, weil wenn man Treppenliften verkaufen will, dann ist das ja, wir sprechen ja mit Menschen, die erkennen, dass irgendetwas nicht mehr so funktioniert in ihrem Alter. Also die müssen also zugeben, ich kann nicht mehr das, was ich will. Wir verkaufen natürlich immer gerne Produkte, die andere Menschen groß machen, wie Autos beispielsweise und ähnliche Dinge, das lässt sich super verkaufen. Aber etwas zu verkaufen, was andere Menschen damit berührt, dass sie etwas nicht mehr können. Das ist doch eine besondere Art des Verkaufens, oder?
Da
Was
rennst du.
waren da die wichtigsten oder die größten Hindernisse bei dir? Wie musstest du mit diesen Menschen umgehen?
Das ist total richtig und auch spannend, was du da erzählst, weil Treppenlifte sind erstmal ein völlig unsexy und uncooles Produkt. Ja? Und kein Mensch in seinem Leben arbeitet darauf hin, jemals in seinem Leben einen Treppenlift benutzen zu wollen. Alle Kunden würden lieber laufen können und ohne dieses Produkt auskommen können. Aber und da kommen wir jetzt zum emotionalen Verkauf, weil dieses Produkt verkauft sich nur emotional. Das verkauft sich nicht über den Preis, über die Lösung, über die Technik, weil letztendlich ist es ein Stück Schiene, wo ein Stuhl draufsteht, der die Treppe hoch und runter fährt, ja, um oben meistens in das Schlafzimmer oder in das Bad zu kommen. Das heißt, du musst andere Dinge bewusst machen, die beim Kunden zwar schon schlummern, aber noch nicht so ans Tageslicht gekommen sind. Die wissen ja, irgendwie habe ich ja leider so einen Bedarf. Aber ich schiebe das immer lieber noch. Ach nee, komm, sieht uncool aus, brauche ich noch nicht. Nee, ich mache das erst, wenn es wirklich nicht mehr geht. Ne? So, und was sind die Alternativen? Und da triggern wir die Kunden natürlich auch oder werden die Kunden getriggert, die wollen zu Hause in ihrem Haus alt werden. Alte Bäume verpflanzt man nicht mehr. Das ist so wichtig. An diesem Haus, was sie gebaut haben, da hängen Erinnerungen dran. Die sind irgendwann in der Nachkriegszeit dann gebaut worden. Siedlungen werden gemeinsam alt. Das heißt, man kennt jeden und man wird auch von jedem gekannt. Die Kinder sind in dem Haus groß geworden. Man kennt die ganze Infrastruktur. Man weiß, wo das Postamt ist, der Lebensmittelladen, der Arzt, der Friseur. Und das möchten unsere Kunden nicht aufgeben. Ja, die möchten zu Hause alt werden. Was ist die Alternative? Pflegeheim, betreutes Wohnen. Da gibt es sicherlich sehr gute, aber da sagen natürlich viele, um Gottes Willen, bloß nicht dahin, dann bin ich ja alt. Und dieses dann bin ich ja alt, das kommt natürlich dann auch von Interessenten oder Kunden, die schon 90 Jahre alt sind. Ja. So und so macht man dieses Produkt dann auch schmackhaft und es ist ja sinnstiftend. Es hilft ja wirklich, zu Hause in Würde alt zu werden. Denn Udo, du musst dir mal vorstellen, was wir da auch draußen sehen. Ja? Da krabbeln die Kunden oder die Interessenten an die Treppe hoch und rutschen rückwärts auf dem Popo die Treppe runter. Und jetzt frage ich dich, hat das noch irgendetwas mit Würde zu tun? Absolut nicht. Und da kommt so ein völlig uncooles und unsexy Produkt für den Treppenlift ins Spiel, was aber dann die Lebensqualität zumindest mal erhält, in so vielen Fällen aber auch wieder verbessert.
Ich glaube, da gibt es auch eine Menge Wettbewerb, oder? Du warst ja nicht der Einzige, der Treppenlifte angeboten hat. Und irgendwann, ich weiß nicht, wo, wann das war, habe ich mal von jemandem gehört, wie man so das verkauft. Also du musst ja diese Bindung aufbauen zu den Menschen. Ne? Und dann hat der eine, ich weiß nicht, was so ein Ding kostet, einer 12.000, einer 15.000 und so. Und dann fragt man sich natürlich als Konsument, oh, warum ist das so teuer? Warum ist das so günstig? Dann hat mir jemand immer den Tipp gesehen, gesagt, du musst die Leute mit einbinden. Frag die doch mal. Ach Mensch, Sie könnten mir einen großen Gefallen tun. Messen Sie doch mal, wie breit ist die Treppe? Wie viele Stufen hat sie denn? Wie ist denn die Höhe dieses? Und dann stellt der Kunde fest, oh Gottes Willen, der interessiert sich ja für mich. Der will ja etwas von mir wissen. Und das heißt, du machst es also zu deinem Baby, diesen Treppenlift. Der entsteht ja dadurch, dass du mitarbeitest dabei. Der andere fragt gar nicht. Der gibt dir ein Prospekt und sagt, hier, Treppenlift, der kann das, kostet 15.000. Ich habe keine Ahnung, was so ein Treppenlift kostet. Was kostet denn der überhaupt? Sag mal.
Schon richtig. Also bei Wenn es aber so einmal um die Kurve geht, ne, also ein Maßgeschneiderter Treppenlift, der liegt irgendwo bei 12.000 bis 15.000 Euro. Gerade Treppenlifte, die sind ein bisschen preiswerter, aber es ist genau das, was du
Und
sagst.
ich glaube, Wendeltreppen noch teurer, ne?
Ja, Wendeltreppen, ja. Die kommen zum Glück in den Haushalten, die wir aktuell besuchen, noch relativ selten vor. Also es sind meistens dann schon noch irgendwo, ja, gewendelte Treppen, gerade Treppen. Aber wie du schon sagst, was man als Verkäufer in diesem sehr hochemotionalen Geschäft, wo man ja auch viel mit Leiden, Krankheit, mit Behinderung konfrontiert wird, du musst zuhören. Ja? So, und wenn diese Menschen erzählen, ja, und die können wirklich spannend erzählen, viel, weil die sind alle älter als du und ich. Die haben alle mehr Lebenserfahrung. Und wenn die zurückblicken auf ihr Leben, dann kommen da so viele wertvolle Geschichten zutage. Ich nenne das gerne die Weisheiten der deutschen Rentner. Ja? Und wenn die dann auch merken, du interessierst dich wirklich dafür und nicht nur oberflächlich. Und ich sage nochmal, es macht so viel Spaß, diesen Geschichten auch zuzuhören. Ja? Weil die erzählen aus Epochen, da war ich noch gar nicht geboren oder ein kleiner Junge. So. Und das ist so spannend. Und darüber gewinnst du dann das Vertrauen, weil die wollen ja auch erzählen. Man muss ja, es gibt ja noch eine traurige Seite der Medaille. Das Umfeld von denen ist ja zum Teil schon weggestorben oder stirbt weg. Ja, und das erzählen die dir auch. Mein Bekanntenkreis, mein Familienkreis wird immer kleiner. Ja, wenn dir so ein 88-Jähriger vor dir sitzt, ja, der sagte dann auch, oder eine sagte dann auch, ich bin jetzt schon ziemlich alleine. Ne?
Naja, das ist spannend. Das ist
Sehr spannend.
eine große Herausforderung. Also wir sind ja schon ein bisschen reifer. Aber ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn jetzt junge Verkäufer, wir sprechen mal von dieser spektakulären Generation Z, Generation Z, Y und was weiß ich, alles, wenn die jetzt im Verkaufen vor solchen Situationen stellen. Das ist ja ein Thema, mit dem du dich auch besonders beschäftigst. Sag, wie verkauft die neue Generation? Welche Tipps hast du? Welche Herausforderungen hat diese Generation überhaupt?
Natürlich, die haben einen großen Vorteil, fange ich erstmal an. Wenn die jetzt speziell in diesem Treppenliftgeschäft anfangen, das sind die liebevollen Enkel für die Kundengruppe. Ja? Also da haben die, da sind das Spiel, haben die teilweise die Rolle des Enkels inne, die vielleicht auch die Kunden oder die Interessenten nie in ihrem Leben hatten. So. Also das ist schon mal sehr spannend. Da haben die ein gutes Entree. Und das war bei mir genauso. Ich bin mit unter 30 in die Firma gekommen. Ich hatte am Anfang auch noch in den ersten Jahren dieses Enkel-Image und habe die Karte auch gespielt, natürlich auch. Das war. Und da entsteht viel Miteinander auch mit den Kunden. Das ist erstmal sehr spannend. Und dann muss man natürlich wissen, was ist diesen Verkäufern wichtig. Du führst dort eher über Werte, über Coaching, aber nicht ausschließlich zahlenbasiert. Denn was will die Generation Z? Die wollen nicht unbedingt schneller, höher, weiter sich verausgaben. Die wollen sinnstiftend arbeiten. Die wollen nachhaltig arbeiten. Die bevorzugen moderne Arbeitsmodelle, ja, Hybrid, Remote Selling. Die erwarten auch absolut moderne Arbeitsbedingungen. Und mit absolut modernen Arbeitsbedingungen, da meine ich jetzt nicht den Obstkorb oder der Kickertisch in der Eingangshalle eines Unternehmens, sondern die wollen technisch gut ausgestattet sein. Die wollen jetzt beispielsweise im Außendienst eine optimierte Routenplanung via KI haben dann dort. Die wollen Routinetätigkeiten auslagern können mittels KI. Also da sind wahnsinnig viele Anforderungen auch, aber die wissen auch Empathie, Vertrauen und eine Beratungskompetenz, also die Skills und auch die Materie, das ist mal Basis, das musst du beherrschen. Ja? Diese menschlichen Faktoren, die auch die KI nicht leisten kann, das wird nach wie vor ganz, ganz wichtig auch für die Generation Z im Vertrieb sein.
Welche Tipps hast du denn? Also, ich meine, Remote Selling wird für einen Treppenlift nicht
Das wird noch schwierig
ganz,
sein.
wird
Ne?
schwierig sein, ne? Da sagst du dem älteren Herrn, älteren Damen, gucken Sie mal
Wobei
hier.
auch da spannend.
Ja, erzähl mal, da bin ich jetzt
Also
gespannt.
auch dort wird es sicherlich die Zukunft irgendwann so sein, weil wir merken ja auch, die nachkommende, ja, Boomer-Generation, die jetzt so nach und nach in Rente geht und auch irgendwann nach und nach einen Treppenlift dann mal brauchen wird, die sind ja auch dann alle mittlerweile dann digital fitter und fitter. Und es wird sicherlich, ich kann mir das vorstellen, bei so einfachen Treppen, gerade Treppen, die einfach einmal hochgehen, dass man da schon sagt, Mensch, gehen Sie mal bitte mit dem iPad die Treppe hoch. fotografieren Sie, filmen Sie die mal ab.
Ah.
Dann kann ich Ihnen schon sagen, schicken Sie mir mal die Daten rüber, ja, per AI. Und dann kann ich Ihnen wahrscheinlich schon sagen, ob das überhaupt geht. Und ich kann Ihnen wahrscheinlich ein Angebot rüberkommen lassen. Und ich kann Ihnen dann auch exakt sagen, was das finanziell bedeutet. Das ist wirklich schon spannend. Ich glaube, da ist die Reise noch lange nicht zu Ende. Aber natürlich, was eine KI nicht kann, ist Empathie, Beziehungsaufbau, Bauchgefühl. Also insofern sind da auch die Verkäufer in der Zukunft noch immer wichtig.
Also es geht immer noch um das emotionale Verkaufen.
Total.
Das ist ja, glaube ich, wichtig.
Absolut.
Wir kaufen ja auch, wenn wir von der Mattscheibe kaufen, auch emotional. Also es sind tolle Bilder, das sind 3D-Darstellungen oder ähnliches. Die regen uns an, ohne dass wir mit jemandem reden. Also auch das hat ja was mit emotionalem Verkaufen zu tun. Und einer deiner Prinzipien lautet ja im Verkaufen Beziehung statt Transaktion. Was will uns das denn sagen?
Also weniger Pitch-Perfektion, sondern mehr so Problemlösungskompetenz. Also was müssen Vertriebler von morgen können? Die sind analytisch, die sind empathisch, die sind technologieoffen und die sind auch sehr selbstreflektiert. Und die wissen auch, ich nutze die Tools, darf mich allerdings in diesen auch nicht verlieren. Ja? Du hast es eben schön mit einem anderen Wort gesagt. Ich sage auch immer, Authentizität schlägt Skript. Ja, was ist der perfekte Sales-Mix in der Zukunft? Da geht ja so ein bisschen deine Frage hin. Das ist für mich Neugier auf Menschen. Das ist für mich Datenverständnis. Das ist aber auch ein gutes Gespür für Menschen im Beziehungsaufbau und in der Beziehungspflege. Und vielleicht auch so ein bisschen Selbstironie und nicht, dass man der geilste Verkaufsmacker auf Erden ist.
Und du hast etwas gerade zu Anfang angesprochen, was ich für sehr, sehr wichtig halte. Das sind die erfolgreichen Menschen auf der Bühne, die machen Storytelling. Die berichten über Erlebnisse, die sie gemacht haben. Die bringen einen Menschen in eine Fantasiewelt. Das ist immer noch so bei uns. Deswegen gucken viele Leute ganz viel Fernsehen wegen dem Storytelling. Sie wollen ja
Absolut.
unterhalten werden. Da ist eine Heldengeschichte passiert, ob da geballert wird oder nicht. Das ist vielleicht erstmal nicht so entscheidend. Aber wichtig ist die Story, die dahinter steckt. Und das muss man natürlich auch beim Verkaufen beherrschen. Hast du da ein paar Tipps und Tricks drauf, wie man das hinkriegt mit dem Storytelling so richtig?
Positive Beispiele. Ja, ich gehe jetzt mal wieder auf meine Branche ein, auf die Treppenliftbranche und habe da ja unheimlich viele Geschichten gehört aus meinen Hunderten von Verkaufsgesprächen. Schöne und nicht so schöne. Viele bedauern ja im Alter, viele unserer Interessenten im Gespräch, was sie früher nicht gemacht haben. Wir hören häufig so Geschichten wie: Früher habe ich gedacht, wenn ich dann alt bin, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich dieses, jenes, welches. Dann mache ich die Weltreise, dann verwirkliche ich mich und dann mache ich die großen Pläne. So. Jetzt bin ich alt, jetzt bin ich Rentner. Jetzt sieht das allerdings mit den Plänen nicht mehr so toll aus. Ganz im Gegenteil, ich kann nicht mehr krauchen und brauche einen Treppenlift. Und dann entsteht sehr großes Bedauern. Ja, so. Und da gibt es so tolle Geschichten, die du weitertragen kannst, die du von den Kunden hörst. Ich erzähle mal zwei. Ja, ich erinnere mich da zum Beispiel an so einen Besuch bei Frau Lehmann, 80 Jahre in Flensburg im Sommer 2001. Und du musst dir das so vorstellen, wir sitzen auf ihrer Terrasse bei selbstgebackenen Plätzchen und einem Kaffee der Marke Herztod. Ja? So. Und Frau Lehmann erzählt mir, dass ihr inzwischen verstorbener Mann im Alter von 50 Jahren ein sehr lukratives Jobangebot aus Buenos Aires bekam. Und er wollte das auch unbedingt annehmen, was sich nochmal verändern, und er freute sich darauf, Südamerika kennenzulernen. Und seine Frau war total dagegen. Sah nur Risiken und Gefahren, und Auswandern, das kam mal überhaupt nicht in Frage. So, was war das Ende? Sie sind in Deutschland geblieben, aber die Beziehung, die Ehe, war nicht mehr wie vorher. Warum? Weil Frau Lehmann erkannt hat, naja, eigentlich habe ich durch mein Nein unsere Ehe so ziemlich arg strapaziert, und eine gemeinsame neue Chance und ein schönes Abenteuer völlig ausgelassen. So, und sie kam zu der Erkenntnis, naja, eigentlich habe ich mein Leben an die Angst verkauft. Weil einer meiner Keynotes, die daraus entstanden ist, heißt: Das Leben ist nicht for sale. Gibt aber auch ein anderes schönes Beispiel. Ein Jahr später, ich weiß das noch so, man erinnert sich auch über all die Jahrzehnte an diese Highlight-Gespräche, bin ich bei Elke und Willy Jansen in Lübeck. So, die Stimmung ist von Anfang an super und wir essen erstmal ein Fischbrötchen und trinken Tee, und der Herr Jansen erzählt mir, dass er sich 5 Jahre vor einer Rente eine Segeljacht gekauft hat. Er hat es genau richtig gemacht. Eine Segeljacht gekauft hat, mit der er und seine Frau dann über die Meere schippern wollen. So was erzählt er. Die umsegeln die Westküste Europas, durchqueren die Straße von Gibraltar bei Windstärke 9. So dabei werden sie als illegale Eindringlinge von der marokkanischen Küstenwache hops genommen und erstmal für 3 Wochen in Marokko ins Gefängnis geworfen. Ohne anwaltliche und konsularische Betreuung. So, jetzt muss man sich mal vorstellen, nach ihrer Freilassung, nach 3 Wochen, setzen die tatsächlich ihren Segeltörn fort. Nächstes Intermezzo. Kurz vor Malta werden die von einem Frachter gerammt. Und die schaffen das gerade noch so, in den Hafen von Valletta einzulaufen, bevor ihre Yacht fast absäuft. So, und da stellt man sich ja schon die Frage, Mensch, wie hättest du selber da reagiert? Wenn ich weiß nicht, ob ich das gemacht hätte oder weitergesegelt wäre, wenn ich 3 Wochen in Marokko im Gefängnis gewesen wäre und dann auch noch mit meinem Boot fast gekentert werde. Aber die beiden, die lassen ihre Yacht dann 2 Monate auf Malta reparieren und segeln dann tatsächlich die komplette Strecke zurück nach Lübeck. Das ist Wahnsinn. Aber die beiden, die haben ihr Leben nämlich nicht verkauft, die haben ihre Pläne umgesetzt und echte Abenteuer erlebt. Und das finde ich klasse. Die haben ihr Leben gelebt. Und das sind Geschichten, das sind emotionale Geschichten, warum man auch ja, das Leben genießen soll. Und das kriegst du so in diesem emotionalen Treppenliftgeschäft mit.
Allein, wie du das jetzt schon erzählst, zeigt, dass die Geschichte dein Herz berührt hast. Und du hast ja mal den
Ja.
Satz geprägt: Verkaufe für deinen rasanten Sportwagen und du bist gut. Verkaufe mit deinem Herzen und du bist der Beste.
Richtig.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dass du das so mal gesagt hast. Und darum geht es einfach, mit Herzblut dabei zu sein, und zu zeigen, was ist jetzt deine Profession? Was kannst du geben von deinem Ganzen? Und das finde ich ja auch wichtig bei dem emotionalen Verkaufen. Es spricht aber auch manchmal darin, wenn man so Mannschaften hat, die verkaufen sollen. Da geht es ja um das Thema Führung und Empowerment. Wie
Ja.
führt man andere im Vertrieb? Was kann man dazu? Wie kannst du andere Menschen dazu bringen, genauso begeisternd zu verkaufen, wie du verkaufst?
Ich glaube, du musst erstmal diese Begeisterung vorleben. Ja? Du musst selber natürlich ausstrahlen, dass du für die Sache, die du da machst, auch brennst. Das sehe ich mal als Voraussetzung. Weil natürlich auch die Verkäufer merken, ja, macht er da jetzt nur eine aufgesetzte Show? Ja? Steht er eigentlich hinter dem, was er da sagt? Und macht da Larifari? Oder brennt er selber dafür? So, das ist mal ganz, ganz wichtig. So, und dann heißt natürlich auch Empowerment für mich, und das ist die Gefahr in der heutigen modernen Welt, dass die Menschen nicht mehr abgeholt werden im Zuge von Standardisierung, Digitalisierung, Prozessoptimierung, dass die Menschen auf der Strecke bleiben. So, wie bleiben sie auf der Strecke? Indem sie nur noch irgendwie ein kleines Rädchen in dem Unternehmen sind, ihre Aufgabe verrichten, aber nicht mehr gesehen werden. Deswegen stehe ich dafür, dass es so wichtig ist, den Menschen Entscheidungskompetenzen, Verantwortung zu geben
Das ist gut zu meinem Podcast. Super.
und weg von ständiger Kontrolle, von Reportings. Ja, Reportings wollen die Generation Z, wir sind ja auch bei New Generation, wollen die überhaupt nicht. Gebt denen die Felder, gebt als Führungskraft gibst du die Rahmenbedingungen und die Leitplanken vor. Aber bitte innerhalb der Rahmenbedingungen und Leitplanken gebt deinen Mitarbeitenden Gestaltungsspielraum, Entscheidungskompetenzen und Verantwortung. Denn die wollen Verantwortung. Die wollen etwas bewegen. Die wollen ihren Anteil am Erfolg des Unternehmens sehen.
Wenn ich
Und
da kurz einhaken
ja.
darf, weil das ist genau das Thema, was ich immer wieder habe. Wenn ich mit Verkäufern zusammengearbeitet habe, eigene hatte, da gab es dieses Reporting nicht, oder von anderen gesprochen, bevor nämlich aus der Kaffeebranche, die mussten dann jeden Abend ums Hotel einen Bericht schreiben, einen Tagesbericht. Und dann habe ich immer gefragt, was meinst du denn, wer liest die denn? Ach, kein Mensch. Ich sage, warum schreibst du denn? Das müssen wir. Und jetzt fragst du dich, warum musst du etwas schreiben, was keiner liest? Denn der Chef hat doch überhaupt keine Zeit, sich von 5 Vertrieblern die Berichte anzuschauen. Entscheidend ist doch die Ergebnisse, sind doch die Ergebnisse, die Ergebnisführung. Und wenn es da nicht funktioniert, kann man immer noch einhaken. Aber jetzt habe ich dich unterbrochen, mein Lieber.
Weil ich unterschreibe genau das, was du sagst. Mein Vater war auch im Außendienst und genau der musste auch noch solche Reportings, so eine Besuchsberichte jeden Abend in seinem Homeoffice im Wohnzimmer noch schreiben. Und auch er sagte, und das war schon in den 80ern, als ich jugendlich war, das liest keiner. Aber man musste es machen. Heute ist doch diese Transparenz gegeben durch die Zahlen. Die klopfst du in irgendwelche CRM-Systeme, in Auftragssysteme und dann siehst du sowieso Auftragsstückzahlen, du siehst Quoten, du siehst Erlöse, du siehst Stornos, du siehst Reklamationen. Du siehst doch alles. Und wenn alle Zahlen im gesunden Rahmen sind, ist doch alles gut. Und wenn es irgendwo Abweichungen gibt, dann gehst du doch sowieso auf den Mitarbeiter zu. Aber eben heute nicht mehr hier Keule rausholen, niedermachen, was hast du hier getan, ne? Sondern Weiterentwicklung, Coaching, eine gesunde Fehlerkultur. Ne? Weil ich kann ja auch als Führungskraft nicht sagen, pass mal auf, ich fordere Gestaltungsspielraum oder ich möchte Gestaltungsspielraum geben, Entscheidungskompetenz und Verantwortung, bitte übernimm Verantwortung. Dann kann ich natürlich auch die Mitarbeiter nicht für Fehler erstmal niedermachen. Man kann über die Fehler sprechen und sagen, okay, wie kann man es das nächste Mal anders machen? Aber ich kann ja nicht auf der einen Seite Unternehmertum im Unternehmen einfordern von Verkäufern. Denn Verkäufer im Außendienst, die auch sehr provisionsgetrieben sind, das sind ja letztendlich für mich immer nach meinem Verständnis Unternehmer im Unternehmen. So. Und die kann ich ja nicht mit Kompetenz ausstatten und sie dafür nachher auf die Finger hauen. Ne? So, das funktioniert auch nicht. Ne? Und das ist auch immer so eine Herausforderung. Ich kenne Unternehmen auch aus meiner Keynote-Speaker-Tätigkeit, wenn ich in Unternehmen dann auch komme. Die suchen die Top-Super Champions League-Verkäufer, statten sie dann allerdings aus mit der Kompetenz eines Achtklässlers. Also ganz enge Leitfäden, Strukturen werden die dann gepresst, ja, und wehe, du brichst da aus. Und wehe, du machst das nicht so, wie das da vorgegeben ist, wo ich immer sage, Leute, dann könnt ihr auch dressierte Affen einstellen. Ja, oder ihr habt denn draußen keine Verkäufer, emotionale Verkäufer laufen, sondern einen Algorithmus in Sneakers.
Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Das finde ich
Das
gut. Algorithmus in Sneakers. Das ist
ist gut,
wunderbar.
ne?
Ja, das stimmt. Ja, mein Lieber. Nun weiß ich, du bist ja auch sportlich sehr aktiv. Ja, du läufst nicht weg, sondern du läufst weit. Du läufst Halbmarathon, du läufst ganze Marathons. Ist es das, was dich also auch motiviert, wo du deine Kraft hast? Und die nächste Frage, die sich anschließt, hat das auch was mit Verkauf zu tun?
Definitiv. Also aus dem Laufen, was ursprünglich mal aus einer Wette entstanden ist, diese Situation werde ich nie vergessen. Firmenfeier, Neujahrsfeier bei unserer Treppenlift-Firma. Ich habe mich da so gerade hingeschleppt im Januar, weil wir haben die Weihnachtsfeier mutierte bei uns zur Neujahrsfeier. Warum habe ich mich da hingeschleppt? Ich hatte vor 10 Tagen damals eine Blinddarmoperation und die Nähte waren noch drin. Also erstmal ein perfekter Start, überhaupt um über Marathon zu sprechen. So. Ich saß mit zwei Kollegen so an so einem Bistrotisch, ne, standen wir dort, ein kühles Kaltgetränk in der Hand und die fabulierten so ein bisschen über den Marathon, weil die schon ein paar gelaufen sind. So. Und plötzlich gucken die mich an, da sag mal, Michael, wie ist denn das eigentlich mit dir, Marathon? Ich so, Sport war bis dahin ein Fremdwort. Ich hatte auch ein paar Kilo mehr drauf. Ne? So, und nee, also Marathon. Ja, komm, sei dabei. Wir laufen im September in Köln. Du hast noch 9 Monate Vorbereitungszeit. Let's go. Ja, auch wie man das so kennt, plötzlich waren so 6 Hände übereinander. Weißt du? Dann war ich gefangen in der Wette. So, und dann begann meine Marathonkarriere. Und tatsächlich, den ersten Marathon habe ich dann in knapp über 5 Stunden gefinisht. Darum ging es aber auch gar nicht. Es ging erstmal nur um Durchkommen. Aber es war so ein geiles Gefühl, nach meiner größten sportlichen Leistung, nach 5 Stunden diese Ziellinie zu überqueren, da habe ich Lunte gerochen. Dann wolltest du besser werden. Du wolltest mehr, ja. Und so kam es dann, dass ich so, also erstmal abgenommen habe, ja, klar. Ich habe dann also tatsächlich fast 20 Kilo abgenommen. Und meine Laufleistung wurde immer besser, hat mega Spaß gemacht. Und ich habe immer stärker gemerkt, daraus schöpfst du Kraft. Die Ergebnisse wurden immer besser, du hast immer mehr, bessere Erfolge erzielt. Und das ist sicherlich auch so ein Vertriebsgehen. Du willst mehr, du willst besser. Ich komme ja noch so ein Stück weit aus der Generation schneller, höher, weiter so im Vertrieb, ne? Und musste mich natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr umstellen. Aber aus der Generation komme ich ja noch so ein bisschen, wo Vertrieb ja sehr zahlenbasiert war. Ja, aber da schöpfe ich eine ganze Menge Kraft raus aus diesem Laufen und bin mittlerweile 25 Marathons gelaufen und glaube 10 Halbmarathons. Und solange mich die Füße tragen und das noch geht, werde ich das auch weitermachen. Und natürlich hat auch Marathonlaufen eine ganze Menge mit Vertrieb zu tun. Was genau? Ich nehme mal ein paar Stichworte, ein paar Buzzwords. Durchhalten. So, auf einer 42 Kilometer langen Strecke kann eine ganze Menge passieren. Das läuft nicht gleichmäßig rund und perfekt. Und spätestens so bei 35, bei Kilometer 35, da guckst du dann schon mal auf die Uhr und sagst, oh, kann das bitte bald mal vorbei sein? Und ab und zu kommen auch mal so Gedanken auf, wie, warum tust du dir das eigentlich hier überhaupt an? So. Aber nein, aufgeben ist keine Option. Weitermachen. Und so ist es auch im Vertrieb. Da kannst du auch mal einen schlechten Monat haben. Aber da steigst du auch nicht aus, kündigst und suchst dir sofort ein anderes Unternehmen, sondern du sagst auch, hey, komm, ich hole mir Hilfe, ich motiviere mich selber und dann geht das weiter. Und der nächste Monat wird wieder besser. Und sehr häufig ist es ja auch so. Also durchhalten ist es sicherlich. Es ist auch Planung, Struktur, wie im Verkaufsgespräch. Ich kenne Verkäufer, die sagen, ja, also ich guck mal, wie es läuft, mal gucken, wie ich so reinkomme in das Gespräch. Oder ja, ich verlasse mich da ganz auf mein Bauchgefühl, wie ich das so mache im Verkaufsgespräch. Bauchgefühl ist gut, aber ein Plan, eine Struktur, so ein Verkaufsleitfaden, kein Dogma, aber ein Verkaufsleitfaden ist in den meisten Verkaufsgesprächen und Unternehmen nicht so ganz planlos. Ne? Also, glaube ich, ist schon recht zielführend dann auch. Und den muss man natürlich mit seiner Menschlichkeit, mit seiner Empathie und mit seinem Charakter dann natürlich ausfüllen dann auch. So, und so ist das auch im Marathonlaufen. Du musst schon strukturiert trainieren. Längere Läufe, kürzere Läufe, Häufigkeit in der Woche ist ein Thema. Intervallläufe, sodass du dann auch fit bist auf dem Punkt. Und das musst du kumulieren bis vor das Rennen. Und eine Woche vor dem Lauf machst du eigentlich in der Regel gar nichts mehr. So, vielleicht nur noch mal einen kleinen Aufwärmlauf, so 3 Kilometer, aber du machst da nichts Großes mehr. Du läufst nicht noch mal 15 oder 20 Kilometer 3 Tage vor dem Start. So. Das musst du genauso planen, um dann auch für dich eine Top-Zeit zu realisieren, Spaß zu haben bei dem Lauf, gut durchzukommen, keine Krämpfe zu bekommen, keine Seitenstiche. Also Planung und Struktur ist da auch wirklich ja, was Wichtiges. Ja. Und auch, jetzt kommen wir mal, das ist jetzt alles so im Bereich Planung, Anstrengung und sowas, auch Erfolge feiern ist eine Parallele. Ja? Denn wenn du im Vertrieb erfolgreich bist, dann darfst du dir auch mal Zeit und Momente gönnen, deine Erfolge zu feiern. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, ja, bevor es dann weitergeht. In vielen Unternehmen oder in einigen Unternehmen wird gar nicht mehr auf die Erfolge geguckt. Da wird nur abgehakt, weitermachen. Finde ich sehr schade. Ist ein bisschen roboterhaft. Ja? Also man darf auch feiern. Und so macht man das auch im Sport. Hey, wenn du über die Ziellinie nach 42 Kilometer kommst, dann jubelst du erstmal, dann feierst du, dann kriegst du die Medaille umgehängt. Dann trinkst du ein paar mit deinen Läuferkollegen ein schönes Bierchen danach. Dann resettest du dich und wenn du Lust hast, dann startest du vielleicht in 1 oder 2 Wochen mit den Vorbereitungen auf den nächsten Lauf.
Ja, das ist cool. Und du passt ja eigentlich den Marathon gar nicht zu deiner Branche. Die hättest ja eher auf den Stepper gehört, ne? Also mal, ne,
Ja,
sozusagen.
genau.
Ja, okay. Aber du hast gerade über Erfolge gesprochen. Halte ich auch für sehr, sehr wichtig, dass die gefeiert werden. Lass andere daran teilhaben. Jetzt mal das Umgekehrte. Hast du auch schon mal eine richtige Niederlage gehabt, wo du sagst, oh, das ist aber total in die Hose gegangen? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
Meinst du beruflich oder meinst du
Ja, ich
jetzt
meine
beim Laufen?
beruflich. Nee, dann, ich meine beruflich, überhaupt beruflich.
Ja, also beruflich gab es natürlich da auch mal eine Niederlage. Und zwar, was war die größte? Welche erzähle ich am besten, wo ich auch ein bisschen was mitgeben kann? Ja, ich wollte einen Verkäufer kopieren, der sehr erfolgreich war.
Okay.
Und der war zu dem Zeitpunkt, das war aus meiner Anfangszeit im Verkauf bei den Treppenliften, da gab es so einen Star, der über allem schwebte. Ja? Also der war ganz oben damals, dann kam eine Zeit lang nichts und dann kamen die übrigen. So. Und das war schon beeindruckend, wie der das gemacht hat. Das muss man erstmal neidlos anerkennen, so vor knapp 30 Jahren dort. Und den wollte ich kopieren. So. Und ich habe mich nicht mehr auf mein Bauchgefühl verlassen und auf wie ich bin, sondern ich habe irgendeine Fassade, irgendeine Maske aufgesetzt. So, und da kannst du sehen, wie meine Verkaufsquote mal völlig runterging. Ja? Termine, aber keine Abschlüsse. Ja, und ich versuchte, dann dachte ich auch zuerst, ja, komm, das musst du vielleicht auch erstmal üben, wie der das macht. Ja, ich habe versucht, es zu üben, aber ich war nicht echt. Das war nicht Michael Schulz. Ja, das war ein anderer Verkäufer, den ich da aufgesetzt habe. Naja, was kam natürlich dann auch? Vorgesetzte haben das dann auch gesehen, dann auch. Michael, was ist hier los? Irgendwie private Probleme oder läuft es nicht mehr? Wie müssen wir das jetzt hier einordnen? Ja, ich kam zum Gespräch, habe ein bisschen was erzählt natürlich, wie es dazu gekommen ist. Und war gut auch, dass ich da den Blick von außen auch ein bisschen bekommen habe und ich auch einen starken Mentor da an meiner Seite hatte, der gesagt hatte, Michael, lass das nach. Du wirst diesen Menschen nicht kopieren können. Du musst zurück zu dir. Ja, und nur weil auch mal irgendetwas temporär nicht funktioniert, kannst du an Stellschrauben drehen. Ja, aber krempel nicht alles gleich auf links. Das ist hektischer Aktionismus. Ja, setz dich hin, denk drüber nach, wie willst du die Dinge wieder ins Lot bringen? Und mein damaliger Chef gab mir einen guten Satz mit auch, den ich heute auch in vergleichbaren Situationen weitergebe. Der sagte, Michael, pass auf, jetzt bei dir. Tappe nicht in die Falle, die folgendermaßen heißt, operative Hektik ersetzt geistige Windstille. So, den fand ich so klasse, den Satz. Ja, den fand ich so klasse, sodass ich mir dann sagen gesagt habe, okay, nee, du machst es wieder so wie vorher. Vergiss es, du bist nicht der andere. Und dann sah man auch sehr schnell, wie die Verkaufsquotenkurve und die Auftragszahlen und die Umsätze wieder hochgingen. Also, aber das waren auch so emotional 2, 3 schwierige Monate. Warum? Weil ich wollte ja nicht absichtlich was schlecht machen. Ja, also du gehst ja nicht zum Kunden rein in der Absicht, nicht zu verkaufen. Macht kein Verkäufer dieser Welt. Du willst rausgehen mit einem Auftrag, wenn du irgendwo reingehst. So. Und das hat auch was mit mir gemacht, wo ich dann gesagt habe, ey, ich war unzufrieden. Du hast natürlich auch Druck gehabt, finanziellen Druck dann auch. Das Einkommen blieb dann natürlich auch aus. Und das macht einem was. Das macht was mit einem. Ne? Und deswegen ist die Botschaft auch an alle jungen Führungskräfte, bei allen Rahmenbedingungen, bleibt authentisch und bleibt bei euch selbst und versuche nie, jemanden zu kopieren. Weil das habe ich natürlich auch in meiner Anfangszeit als Führungskraft falsch gemacht. Ja, da habe ich auch, als ich dann meine erste Verkaufsmannschaft hatte, was habe ich denen gepredigt? Nicht aus einer Position der Arroganz, sondern weil man davon völlig überzeugt war, hat man gesagt, der Mensch macht's wie ich, dann bist du erfolgreich. Das Blöde nur an der Sache ist, die anderen sind nicht wie man selbst. Und das muss man dann, wenn man zum ersten Mal in eine Führungsrolle reingeht, und das war damals mein erster Führungskräftejob, muss man diese Erfahrung machen.
Ja, Michael, da gebe ich dir absolut recht und das sage ich auch immer, wenn ich mit Leuten im Business Coaching bin. Es ist gut, Leitbilder zu haben, es ist gut, Vorbilder zu haben, aber fang nicht an, die zu kopieren und noch schlimmer, sie zu imitieren. Wenn du Menschen imitierst, dann bist du auf der Comedy-Schiene. Es gibt Menschen, die können andere gut imitieren, aber was passiert, wenn man jemanden imitiert? Du gibst deine eigene Persönlichkeit auf. Sondern
Total.
ich schlüpfe in die Rolle des anderen und deswegen ist das genau wie du sagst, richtig, erkenne dich selber, hol dir die Rosinen raus, pick dir die raus von dieser Persönlichkeit, die Erfolgsmethoden und ähnliches und das kannst du dann umsetzen.
Absolut.
Ja, jetzt sind wir also, jetzt müssen wir jetzt auch mal zum Schluss kommen, weil die Leute sind ja dann auch irgendwann mal gelangweilt von unserem Gespräch, ist ganz klar. Nein, das sind sie natürlich nicht, aber was würdest du heute jungen Verkäuferinnen und Verkäufern mitgeben in der Zeit, die sich seit den 90er Jahren so sehr geändert hat? Was würdest du sagen, was macht dich zum erfolgreichen Verkäufer, Verkäuferin mit Herz?
Lerne verkaufen, aber nicht überreden. Ist eine ganz wichtige Botschaft. Sei neugierig, aber nicht aufdringlich. Und vor allem, und das kann ich aus meinen ganzen Jobs nur bestätigen, entwickle echtes Interesse an den Menschen. Wenn du mit Daten umgehen kannst, KI sinnvoll nutzt und dich selber nicht zu sehr ernst nimmst, dann hast du die besten Karten, um im Vertrieb einen richtig geilen Job zu machen. Denn das ist auch so die Botschaft. Vertrieb, das ist kein Karriereplan von gestern, das ist ein Zukunftsjob, wenn man ihn neu denkt.
Lieber Michael, dem ist ja gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich könnte ja kein besseres Schlusswort finden. Ich danke dir sehr für dein Storytelling, für die Erlebnisse, die du uns geschildert hast, für deine Erfahrungen, die du geteilt hast mit uns. Und wenn man Michael Schulz googelt, das ist so ein Name, das ist ein bisschen aller Welt, aber Keynote Schulz, das passt ganz gut. Über Keynote Schulz kommt man absolut und trefft sich ja auf deine Webseite. Ansonsten finden wir das noch in den Shownotes. Ich danke dir sehr fürs Gespräch.
Vielen Dank. Es hat sehr großen Spaß gemacht, mit dir diesen Podcast zu bestreiten. Vielen Dank für die Einladung. Super. Danke.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.